Wir hatten ja noch nie nutzlose Charaktere in den Schlüssellöchern.
Hatten wir nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum 114. Conancast. Heute geht es um den Band 93, der kürzlich in Deutschland erschienen ist. Ich bin Philipp und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo, ich bin Olli und ich bin auch mit dabei.
Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse.
Hallo, ich bin Lasse und ich bin auch mit dabei.
Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes.
Hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch der Johannes. Hallo.
Ja, gut, ja. Genau, heute wieder ein Podcast zu einem neuen Manga-Band. Ihr kennt das Ganze ja schon, wir werden zuerst die äußere Aufmachung des Manga-Bandes besprechen, dann werden wir einzeln nach und nach die Kapitel des Bands vorstellen, beziehungsweise die Fälle, also in Sinneinheiten, dann am Ende nochmal kurz auf ein paar Besonderheiten am Ende des Bandes eingehen und abschließend haltet ihr unser Fazit, ob der Band gut ist oder eher schlecht, wovon nicht auszugehen ist. Aber wir werden am Ende ein Fazit ziehen und euch dann auch mitteilen, ob sich der Kauf dieses Bandes eventuell lohnen könnte oder eher nicht. Ja, beginnen möchte ich, wie gesagt, mit der äußeren Aufmachung des Bandes. Vorne sehen wir Konnen Edogawa, ganz unverhofft, der wegläuft oder irgendwo drauf zuläuft. Im Hintergrund haben wir einen Turm. Was ist das für ein Turm, Olli? Du müsstest es jetzt ja wissen.
Ja, das ist der Tokyo Tower, den auch jeder gesehen haben muss, wenn er den Band gelesen hat.
Ist das tatsächlich das gleiche wie auf dem japanischen Original? Müsste ja eigentlich, ne? Nur am Tag und nicht in der Nacht. Auf dem japanischen Cover ist der Turm noch beleuchtet und wir haben eine etwas andere Farbe beim Conan-Logo, wie gewohnt. Hier ist es ein kräftigeres Lila, im Deutschen ist es so ein, ja, Farbexperten vor. Wie sagt man dazu? Nicht ganz so kräftiges Lila, blauhaltiges Lila.
Das ist die Band 82 Farbe.
Ah, die Band 82 Farbe, ja. Kam die seit 11 Bänden nicht mehr vor.
Ich finde es ja tatsächlich schöner, das japanische Foto, weil es, gut, das mag jetzt vielleicht ein bisschen belanglos sein, aber tatsächlich ist ja die Nacht und dass der Turm nur halb beleuchtet ist auf dem japanischen Cover, ist ja nicht ganz ohne Relevanz für den Fall, den dieses Cover hier als Referenz benutzt.
Ja, stimmt tatsächlich. Da hätten wir mal die deutschen verantwortlichen Personen bei Egmont Manga mal fragen sollen, warum sie das nicht getan haben. Kann ich voll und ganz verstehen. Hätte man vielleicht auch bei Nacht einblenden sollen. Aber ist ja immer ein anderes Bild als im japanischen Original. Von daher, ja, hier am Tag. Ansonsten auch vorne drauf das Egmont Manga-Logo in schwarz, glücklicherweise.
Nicht in lila.
Ja. Genau, wir hatten das ja neulich schon bei Twitter, Facebook und Co. geteilt, dass Egmont Manga jetzt auch frühere Detektiv-Conan-Bände nicht mehr mit dem alten Egmont Manga rausbringt oder auch nicht mit dem neuen, also diesem Logo, das wir hier auf Band 93 haben, sondern mit diesem Logo in weiß. Also nochmal eine andere Farbvariation und das bringt das Ganze komplett durcheinander. Ich bin froh, dass wir hier bei schwarz geblieben sind. Also, ja, das so viel dazu, möchte ich gar nicht weiter ausführen, das erregt nur negative Gedanken. Auf der Rückseite oder auf dem Buchrücken erstmal haben wir Conan, der vom Fußball getroffen wurde und jetzt entsprechend umgefallen ist. Ob er sich wieder aufraffen kann, sehen wir dann in den nächsten Bänden. Auf der Rückseite haben wir eine unbekannte oder vielleicht doch schon bekannte Person im Schlüsselloch und einen kurzen Einleitungstext, der diesmal auf zwei Fälle anspielt, also auch nicht wirklich alle. Ja, weiß ich nicht, ob das so wirklich gelungen ist.
Den am Anfang und ja, den vorletzten, kann man sagen.
Genau, auf der Rückseite haben wir dann auch noch wieder mal das Egmont-Manga-Logo, das dritte Mal und der Verweis auf egmont-manga.de, dann die ISBN, die auch schon dort immer schon steht, 6,50 € in Deutschland und 6,70 € in Österreich, in der Schweiz ist es etwas anders wie gewohnt. Ja, so viel zur äußeren Aufmachung und die Mauer im Hintergrund nicht zu vergessen. Dann schlagen wir den Band auf, sehen da unseren guten Aoyama. Was macht er diesmal eigentlich? Er ist etwas verbrannt, könnte man vielleicht meinen. Ja. Ja, in Anspielung.
Sehr cool.
Ja, mit seiner ganzen Kohle. Na gut, die sei ihm gegönnt. Ja, und hat dort auch noch einen kleinen Hinweistext auf bezüglich seines 30-jährigen Jubiläums als Mangaka. Da hatten wir auch schon häufig drüber berichtet. Bei uns auf conannews.org dürft ihr euch nicht entgangen sein. Kleiner Hinweistext. Dazu auf der nächsten Seite dann die verantwortlichen Personen. Steffen Hauto, Claudia V. Olli bitte.
Phil Hauer. Hört doch gerne nochmal in den 100. Cast rein, da haben wir es geklärt.
Ja, die nächste Frage müssen wir aber nicht mehr klären, denn jetzt Koordination übernimmt Manuela Rudolph. Ist ja gewechselt, das war glaube ich schon beim 5. Kaito Kid-Band, so wenn ich mich nicht irre, dass Manuela Rudolph das übernommen hat. Übersetzung wie gewohnt von Josef Scharnel und Matthias Wissnet. Genau, unten der Verweis auf den Egmont-Shop, wo ihr den Band auch gerne bestellen könnt. Alternativ gerne auch über unseren Amazon-Link, dann springen ein paar Cent für uns ab. Dankeschön. Ja, Schleichwerbung hier. Ne, gut. Ja. Auf der nächsten Seite dann das alternative Cover, wo wieder mal Conan und Shinichi stehen und etwas
Tee trinken.
Genau, Tee trinken. Welcher Tee bleibt uns verwehrt? Im Japanischen ist das alternative Cover ein bisschen anders und da hat Lasse die Details zu, nicht wahr?
Ja, es ist im Japanischen, liest Shinichi eine Karte vor und Conan kniet auf dem Boden und blickt auf eine Karuta-Spielkarte auf dem Boden mit einem japanischen Gedicht darauf, wie das immer so ist bei Karuta-Karten. Und wenn ihr euch an Film 21 vielleicht erinnert, dann dürft euch das nur allzu bekannt vorkommen. Und was auf dieser Karte draufsteht, ist auch wieder ein direkter Bezug zu einem Fall in diesem Band.
Genau, ja, ansonsten erscheint der 21. Film ja auch im September auf DVD und Blu-ray. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann versteht ihr die Anspielung vielleicht. Das ist ja eh nur das alternative Cover im japanischen Band, aber im deutschen Band spielt diese Karte auch eine Rolle später. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Fall oder der Auflösung des ersten Falls, der ja schon im vorigen Band begonnen hatte. Hört am besten auch nochmal in diesen Podcast rein zu Band 92. Und den ersten Fall wird uns jetzt Olli vorstellen.
Ja, genau. Ja, wie schon angesprochen, der Fall Verabredung im Café Poirot. Hier wird der Fall abgeschlossen, der in Band 92 angefangen hat. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. Heiji und Kazuha sind zu Besuch in Tokio, weil sie nach Ginza wollen und das Lichterspektakel sehen wollen. Und deshalb machen Ran und Kazuha schnell noch ein Abendessen für Kogoron, damit die Jugendlichen dann quasi alle zusammen losgehen können. Und weil Conan und Heiji beim Essen machen nicht helfen können, werden sie ins Café Perot geschickt. Und ja, dann sind sie dort anwesend, vertreiben sich so ein bisschen die Zeit, beobachten die Leute und ein Schauspielerclub der Uni, so ein paar Leute kommen da halt an, weil sie sich ein Geburtstagsvideo ansehen wollen von der einen, die da Mitglied ist. Und auch ein mysteriöser Mann, der nicht weiter benannt wird, ist da. Und ja, dann kommt es zu einem Stromausfall und einer der Studenten, sind es Studenten? Dann sage ich mal, einer der Studenten wird attackiert, mit einem Messer von hinten angegriffen, in den Rücken gestochen und verletzt, wird ins Krankenhaus. So weit sind wir noch gar nicht. Er wurde angegriffen und ist verletzt, als das Licht wieder angeht. Und da setzt der Fall auch wieder ein. Ja, was noch zu erwähnen ist, dass Heiji und Conan Blutspritze abbekommen haben von der Tat. Und ja, sie sehen dann jetzt halt das entsprechende Messer. Und er ist nicht tot, der Mann. Er wurde halt nur angestochen. Klingt irgendwie niedrig, ist es aber nicht. Und ja, dann rufen sie den Krankenwagen und sagen, wollen halt erstmal feststellen, wer denn der Täter ist, weil ja so viel Blut gespritzt ist, muss der Täter Blut abbekommen haben. Aber alle anderen Mitglieder des Filmclubs der Universität haben saubere Hände und Kleidung und auch der mysteriöse Gast hat keine Blutspuren an Kleidung und Hand. Ja, daraufhin rufen sie den Krankenwagen und die Polizei und können Kazuha und Ran quasi davon abhalten, das Café zu betreten und schicken sie schon mal vor zur Ginza. Und ja, dann kommen halt Megure und Takagi und fangen an zu ermitteln. Klären nochmal auf, wie es zum Stromausfall gekommen ist. Ja, was denn so passiert ist. Und dann werden halt die Habseligkeiten der drei Verdächtigen durchsucht. Und ja, es wird ja versucht rauszufinden, wer es denn war. Und auch der mysteriöse Mann gibt sich zu erkennen und stellt sich als Shinichi Wada vor, ein Doktor. Doch Conan kommt das Ganze ein bisschen merkwürdig vor. Na, dann ermitteln sie halt weiter. Und ja, die... Oh Gott, ich habe jetzt den Namen vergessen. Yui ist ja die Frau, die Geburtstag hat. Die scheint ja etwas über den Fall zu wissen, will es aber Conan halt nicht sagen. Und ja, so geht es quasi ja munter weiter. Heiji ermittelt, der mysteriöse Mann macht anscheinend Videoaufnahmen von ihm mit dem Handy, zumindest sieht es so aus. Er tut das Ganze aber ab, als Conan ihn darauf anspricht. Und er lässt dann ein Karuta-Kartentext-Gedicht, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, sozusagen fallen. Dieser ja, Spruch sozusagen bewirkt dann bei Amuro, Conan und Heiji ja, den entscheidenden Hinweis quasi auf den Täter und dadurch ja, beginnen sie sozusagen den Fall aufzuklären, wie welche Tricks angewendet wurden, ja, und wer denn letztendlich für die ja, Tat verantwortlich ist. All das erzähle ich natürlich immer wieder nicht. Ich weiß, ich bin gemein.
Wie gemein, Olli.
Aber, ja, ne? Aber ihr sollt ja den Band, wenn ihr ihn noch nicht gelesen habt und gekauft habt, halt auch selber kaufen und den Spaß haben, das Ganze selber zu lesen. Um noch ein bisschen ja, darauf vorzubereiten, werden wir jetzt über den Fall noch ein bisschen sprechen und unsere Bewertung fallen lassen.
Erstmal natürlich hat der mysteriöse Mann keine Videoaufnahmen von Heiji natürlich gemacht. Er hat natürlich nur das Telefonmikro dahin in die Richtung gehalten, damit sein Gesprächspartner mithören kann, den wir ja am Ende auch sehen können. Der Fall leidet so ein bisschen darunter, finde ich, dass der geheimnisvolle Mann übergebührmäßig geheimnisvoll gemacht wird. Weil allein dieses mit dem Fragezeichen, Fragezeichen und so, das war keine gute Idee. Gosho hat das später begründet, warum er das so gemacht hat, hier zum ersten Mal. Das hat den Charakter aber ehrlich gesagt ein bisschen über Wert verkauft. Und dadurch finde ich, dass der Fall so ein bisschen daran stockt, dass man hier so diese eine Person hat, die ja wirklich so mysteriös ist. Und dann am Ende ist das Payoff dafür halt nicht so groß, wie man es hätte erwarten können.
Was warum hat Aoyama das gemacht, wenn ich nachfragen darf? Du hattest das...
Ja, also der mysteriöse Mann ist ja Muayori, der Butler von Momiji.
Ja, okay.
Ja, das hat damit zu tun, deswegen. Und das ist so, Momiji Oka und Muayori sind benannt nach einer alten japanischen Fernsehserie, die sich um einen historischen Magistraten von Tokio dreht. Und der hieß Ichizen Oka, beziehungsweise sein richtiger Name war ein bisschen anders, aber Oka war sein Nachname. Und Momiji, die Familie von Momiji wurde danach benannt. Und ich glaube, entweder sein Assistent in der Serie oder der Schauspieler, der den Assistenten gespielt hat, hieß Yori damals. Und das heißt, wenn Gosho den Namen von Anfang an als Muayori angegeben hätte, wären die japanischen Leser sehr, sehr schnell darauf gekommen, aha, der hat irgendwas mit Momiji zu tun, weil hier mit den Namen, die Anspielungen, ist dasselbe wie bei Momiji. Und deswegen hat er gesagt, na, das wollte ich nicht so machen, deswegen habe ich das hier mit den Fragezeichen gemacht.
Okay, gut, ja.
Aber da hätte er ja auch die Fragezeichenbox einfach weglassen können, oder nicht?
Das dachte ich mir nämlich auch. Einfach keine Namensbox. Das hat Gosho nämlich auch.
Ja, macht er auch häufig.
Ab und zu, na, nicht häufig, ab und zu nur, aber eben. Oder die Namensbox gleich als Shinichi Wada angeben sollen, wie er sie später nennt. Dann hätte man auch gedacht, okay, das ist ein Fake-Name, aber mysteriös verhält er sich natürlich trotzdem irgendwie, unabhängig von der Box. Aber die Fragezeichenbox ist ja nochmal zusätzlich was ganz Großes. Ansonsten ist der Fall nämlich recht guter Durchschnitt. Heiji mit dabei ist nett, versucht da irgendwie so da durchzukommen, um dann noch was mit Kasua anfangen zu können. Kasua, Ran und Kuro, der hier auch noch ein Cameo bekommt aus Gründen, sind halt völlig an der Seitenlinie, bis auf die Szene mit Ran und Kasua am Ende. Die ist ganz speziell, diese Szene. ist für mich ein sehr guter 4-von-5-Fall eigentlich, aber gefühlt wird er durch dieses Mysterium um Juri doch irgendwie ein bisschen, das fühlt sich komisch an. Nicht die beste Lösung, wie man diese Situation hätte lösen können, meiner Meinung nach.
Ja, da würde ich mich bei der Bewertung anschließen. Mich hat das auch gestört, dieses Übergebühr geheimnisvoll verkaufen, wie du es genannt hattest. Das stört halt ein bisschen den Fall, weil ansonsten war der Fall gut. Man hat mit Bourbon und Heiji zwei Charaktere, die natürlich so einen Fall immer steigern irgendwie ein bisschen. Und ja, ist auch, würde ich sagen, überer Durchschnitt, aber also ich würde 3 von 5. Ja, ist natürlich mehr als die Hälfte, aber ja, 3 von 5, weiß nicht, Sashimi-Messer vergeben für den Fall.
Ja, also ich fand den Fall insgesamt betrachtet ja eigentlich auch recht gut. Es ist mal ein bisschen was anderes, weil das Opfer halt diesmal überlebt und dann am Ende noch eine schöne Szene bekommt, wie ich finde. Wir haben mit den drei Detektiven auch mal eine interessante Konstellation, dass wir halt gleich drei super schlaue Ermittler am Tatort haben. Dann haben wir diesen ja mysteriösen Mann, den Juri dann, wie sich später herausstellt. Ja, der hat auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob er so jetzt für Spannung gesorgt hat, aber ansonsten, ja, die Liebesgeschichte mit Heiji und Kazuha, die fand ich, war dann doch eher im Hintergrund, also hat sie nicht so groß abgespielt, weil die beiden Mädchen das ja dann eher alleine machen. Ja, aber letztendlich hat mir das alles so eigentlich recht gut gefallen und ich würde hier ruhig die Bewertung erhöhen und die 4 von 5 Ginsa-Lichter vergeben.
Um vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, weil du es gerade angesprochen hast mit der Liebesgeschichte. Ich finde natürlich, ja, zieht sich das Ganze mittlerweile schon ein bisschen mit Heiji und Kazuha und der Liebesgeschichte. Es ist ja schon seit Band, ich glaube, 75 oder so. Wir sind jetzt bei 93. Ja, steigert natürlich so ein bisschen die Unlust, wenn das nicht vorankommt, finde ich zumindest persönlich.
Na, aber hey, jetzt wird doch noch eine dritte Person eingeführt, die noch ein bisschen für ein bisschen Chaos sorgt, auch im Manga.
Ja, aber das, ja, kann man finden, wie man will, aber ich hätte jetzt mal gesagt, na komm, nach 20 Bänden kann man dann sagen, es ist Schluss, aber gut.
Die Romanze geht ja eigentlich im Prinzip schon seit Kazuha eingeführt wurde, ne?
Ja, gut, ja, aber sie, Heiji weiß ja erst seit dem Liebesgeständnis, ich glaube, es war Band 75, dass Shinichi das Geständnis gemacht hat und dass er auch sich bemüht. Vorher war das ja eher nur so von Kazuha, die da, naja.
Nee, Heiji hatte das auch schon vorher. Der hatte ja auch das mit der, wo Heiji und Kazuha in dem Dachboden gefangen sind.
Ach ja, stimmt, aber
da hat er ja auch, ich muss dir noch was sagen, irgendwie bevor ich sterbe und so. Und dann am Ende sagt er ja, dein Pferdeschwanz hat mich immer gekribbelt im Nacken, ja, das war total nervig.
Aber es macht es ja nicht besser, weil das, weil ich, naja, Gosho ist ja so ein Freund, der das gerne so lange offen lässt, aber ich fände es ganz gut, wenn man das doch zeitnah abschließen würde.
Ja, aber das wird einfach nicht passieren, weil du kannst deine Hauptpärchen nicht so schnell entwickeln. Vor allem, ich meine, das Hauptpaar entwickelt sich schon langsam. Das Beta-Paar kann sich nicht dementsprechend schneller entwickeln. Und das Einzige, was sich schnell entwickeln kann, sind von den Subplots, die unbedeutenden Nebenplots. Aber das Beta-Couple kannst du ja nicht so einfach schneller machen als das Alpha-Couple.
Ja, stimmt natürlich auch wieder. Aber wie gesagt, macht für mich, finde ich, den Fall nicht besser. Aber dann sollte man das irgendwie, naja, nicht immer da den Fokus drauf legen, wenn man es eh nicht weiterentwickelt. Verstehst du, dass da nicht immer ein Stillstand ist? Und das, ich meine, das ist jetzt seit...
Ja, aber dieser Fall kam im Dezember 2016 raus. Das heißt, perfekt als Vorlauf für Film 21.
Ja, ich kann schon verstehen, warum Gosho das so gemacht hat. Ja, aber, naja, stehe ich wohl allein auf weiter Flur mit meiner Meinung dazu.
Ja, ich würde auch 3 von 5, was auch immer, vergeben, Karuta-Karten. Denke, das ist ein ganz durchschnittlicher Fall. Mich hat ein bisschen rausgeworfen, dass es halt über die, dass es halt die Unterbrechung gab zwischen Band 92 und 93. Aber gut, das ist ein persönliches Problem, denke ich mal. Ansonsten war der Fall ganz ordentlich, würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber kann man durchaus mal lesen. Also nicht verkehrt. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Fall rund um Eri Kisaki. Und den Fall wird uns jetzt Lasse vorstellen.
Ganz genau. Wir haben seit längerem mal wieder einen Fall mit Eri im Fokus. Und der Fall beginnt ganz harmlos damit, dass die Maurice mit Conan zusammen ins Kino gehen wollen, denn da gibt es einen Film, der scheinbar direkt auf Eris und Kuros Lebensgeschichte basiert, mit Yoko Okino in der Hauptrolle, mit einem nutzlosen Privatdetektiv, der von einer hübschen Anwältin gerettet wird. Das gefällt Kogoro natürlich überhaupt gar nicht und er will schon absagen, doch dann passiert etwas Merkwürdiges, nämlich in der Chat-App, in der Ran mit ihrer Mutter sich immer unterhält, wird sie plötzlich angeschrieben von eben Eri, einer Eri, die nur so heißt, aber nicht mit dem registrierten Benutzernamen, den sie eigentlich eingespeichert hat, chattet und sagt da, hier ran, du musst die Polizei rufen, ich wurde entführt. Und dann kommt die andere Eri dazu, das heißt, wir haben hier mehrere Eris im Chat, die sagt, nee, das ist nur Spaß, das ist irgendein Troll. Aber wir sehen dann in einem Flashback vor ein paar Stunden, das ist überhaupt kein Troll, denn tatsächlich wurde Eri in ihrem Büro von zwei unbekannten Männern angegriffen. Den ersten schaltet sie ganz easy mit ihrem Judo noch aus, der zweite überrascht ihn aber von hinten mit einem Taser. Und dann wird sie eben weggebracht in ein altes Lagerhaus. Gott sei Dank hatte sie aber Tomatensaft dabei, den sie vorher noch irgendwie vom Mittagessen übrig hatte. Und kann damit vortäuschen, dass sie irgendwie blutet im Koffer und dadurch einen Entführer wieder überwältigen. Aber aus dem Gebäude kommt sie leider erstmal nicht mehr raus. Und muss sich dann erstmal verstecken vor den beiden Entführern und ihrem Anführer, die laut eigenen Aussagen Mitglieder des Clubs von Eri Kisakis Opfern sind. Und danach versteckt sich eben Eri und nimmt per Handy Kontakt mit Ran und dadurch auch mit Kogoro und Conan auf. Und der Fall dreht sich halt darum, dass sich Eri in diesem Gebäude versteckt halten muss, während die Entführer danach suchen und eben mit Kogoro, Conan und Ran kommuniziert, was natürlich die Entführer dementsprechend auch mitbekommen und versuchen, sich da so ein bisschen einzumischen und die Kommunikation dadurch erschwert wird, dass die Entführer eben aber auch mitlesen können. Und innerhalb dieses Falls müssen sie eben so kommunizieren, dass Conan irgendwie rausfinden kann, wo Eri ist, um sie dann dementsprechend von den Entführern zu retten. Der Fall hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde Eri immer toll. Sie darf ja in diesem Fall, auch wenn sie das Entführungsopfer ist, ist sie eigentlich... Sie haut schon ordentlich rein. Gerade auch im ersten Kapitel, ihre Entführung geht ja alles andere als glatt über die Bühne. Und sie kommuniziert clever, sie macht das alles toll. Ich finde es sehr schön, dass es diese eine Szene gibt, wo sich Anders Ran ihr von dem Zombie-Fall erzählt hat in Band 88, was sie dann wiederum nutzt, den Mordtrick von damals, um sich selbst an einem ungewöhnlichen Ort zu verstecken. Das fand ich sehr toll. Ja, und auch Conan darf hier mal wieder aus Sorge um Eri, quasi seine Schwiegermutter, darf er hier alle Register ziehen, kriegt dafür noch irgendwie so ein bisschen Verdächtigung von Ran rein, die er dann auch in einem Handstreich abräumt. Das heißt, Conan darf hier toll sein, Ran darf die Entführer mit ihrem Karate verprügeln am Ende. Natürlich wird Eri am Ende gerettet, Spoiler. Aber wie, das ist ein Geheimnis. Und selbst Kogoro darf am Ende nochmal ordentlich reinhauen. Und wo Johannes gerade noch gesagt hat, ach, diese langsamen Romanzen, haben wir hier tatsächlich mal nach Ewigkeiten einen der stärksten Eri- und Kogoro-Momente, wo es tatsächlich mal für eine Seite auch richtig, richtig gut aussieht, tatsächlich mit dem verbotensten aller romantischen Akte das Händchen halten. Ja, ich gebe einmal 5 von 5 Tokyo Skytree Aussichtsplattform.
Ja, ich finde auch dich mit dabei. Mir hat der Fall auch sehr gut gefallen, vor allem, weil Eri auch nicht so häufig auftritt. Dann fand ich außerdem noch gut, dass auch Ema, beziehungsweise Josef Scharnel, wer auch immer, hier ein paar Texte noch extra auf Japanisch gelassen wurden, um halt die Nachrichten ein bisschen zu verdeutlichen, um die Anspielung, die quasi nur im Japanischen so möglich oder erkennbar ist, zu verdeutlichen. Und auch allgemein diese Situation, dass Eri bei den Entführern mit dabei ist. Das erinnert mich ein bisschen an diese, an den, einerseits an den SOS-Fall, wo Agatha verschleppt wurde, oder auch an Besuch bei den, Besuch bei oder Besuch von den Eltern, glaube ich, wo Conan da auch ein bisschen gucken musste in den Versteck von Yusaku und Yukiko, dass er da irgendwie nicht entdeckt wird von den beiden. Das hat mich auch sehr stark daran erinnert, hat mir sehr gut gefallen. Auch dieses Katz-und-Maus-Spiel in dieser Messenger-App, das finde ich grandios, auch wenn man natürlich eigentlich, dachte ich mir, man kann ja auf die Benutzernamen doch drauf tippen oder nicht und dann sehen, was da für eine Handynummer dahinter steckt oder so, oder einen universellen Benutzernamen und das dann entdecken. Aber für den Fall, dass halt diese Doppeldeutigkeit da ist, dass es mehrere Eris gibt, kann man das mal so hinnehmen, denke ich. Und vielleicht geht das ja in der App auch nicht. Nehmen wir einfach mal an. Also demnach hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich wüsste auch nicht, wo ich hier Abstriche machen sollte. Vielleicht bei der, wie Conan dann tatsächlich darauf gekommen ist, oder beziehungsweise Conan in Kogoro ran, darauf gekommen ist, wo genau Eri sein müsste mit diesem, ja, die Entfernung, wir messen mal das mit der Zeit und dann hier machen wir den Kreis und bla. Also das ist ja schon sehr, sehr weit hergeholt, muss ich sagen. Das kann auch niemals funktionieren. Da tippt man mal eine Sekunde später aufs Handy und dann funktioniert das Ganze nicht. Ja, also ich denke, ich bin hier bei 4 oder 5, irgendwo dazwischen. Ach komm, ich gebe auch mal 5. 5 Hechte oder was war das? Diese Fische da.
Ja, Krabben dann meinetwegen. Ja, ja, ich wollte noch, das ist mir nämlich gerade eingefallen, eine andere Anspielung, die ich auch grandios fand damals, nämlich der Zombie-Fall, okay, Band 88, aber in dem Fall ist tatsächlich eine Anspielung drin auf Band 37 damals. Den Fall mit Kokoros Entscheidung, wo Eri am Ende sagt hier, dass sie Grau viel wärmer findet als Farbe.
Ah, okay, ja.
Und also das war wirklich eine Anspielung, die war ja schon im letzten Entscheidungskapitel, die hätte man im Prinzip auch noch weglassen können und den Schritt einfach überspringen können und sagen können, sie finden sie jetzt einfach so, aber dann wurde das auch nochmal zu Rate gezogen und das fand ich toll.
Ich finde es auch immer schön, wenn einfach auf ältere Fälle Bezug genommen wird und das so ein bisschen mit verarbeitet wird, dann merkt man, dass es halt doch eine fortlaufende Geschichte ist und nicht die ganzen Fälle nur so einzeln für sich gelesen werden können, sondern auch ein bisschen diese Fan-Momente quasi, ne? Meinst du wahrscheinlich auch.
Ja, und dass es eben manchmal nicht nur so ist, dass das halt so ist, ach, das hat Mutter irgendwann mal gesagt und dann war es halt auch irgendwann mal offscreen, ne? Manchmal ist das ja so. Aber hier tatsächlich, das ist aus einem tatsächlichen Fall.
Ja, finde ich auch sehr schön. Ja, und deshalb schließe ich mich euch da in der Bewertung an und vergebe auch die Höchstpunktzahl von 5 von 5 Tokyo Tower Aussichtsplattform. Ja, ich finde den Fall sehr interessant quasi, dass ja vor allen Dingen dieses zweischneidige Schwert, wo das Eri quasi schreiben muss, wo sie ist, aber trotzdem die Entführer alles mitlesen können. Man muss also genau aufpassen, was man schreibt, um sich nicht zu verraten. Und ja, dann diese Besonderheit mit dem Komma, das war ja so ein bisschen schwierig zu sehen, musste ich ein bisschen genauer hingucken, um den Unterschied dann tatsächlich zu sehen. Aber schön, dass das dann so verdeutlicht wurde. Das mit den Entfernungen, wie Philipp schon gesagt hat, da bin ich auch nicht so ganz hintergestiegen. Aber nun gut, das war jetzt so das kleinere Übel. Man muss ja nicht alles so haargenau verstehen. Der Moment quasi, wo Eri dann gegen Ende gerettet wird, das fand ich auch sehr gut, dass quasi die ganze Familie mit dabei ist und die Entführer halt überrumpelt. Kogoro, der da den Anführer stellt und ran kümmert sich dann da auch mit um die anderen Täter sozusagen. Also es war sehr schön, da quasi diese Familienzusammenhalt zu sehen und dann eben auch die Entwicklung zwischen Eri und Kogoro, wie schon angesprochen wurde. Ja, von daher bin ich vollkommen zufrieden damit.
Ja, also ihr habt ja jetzt schon so gut wie alles dazu gesagt. Auf jeden Fall ein hervorragender Fall. Bei der Bewertung würde ich aber nur 4,5, weiß nicht, Kinobesuche geben. Allerdings aus dem Grund, aus dem Grund, dass da noch danach ein Fall kommt. Deswegen würde ich da die Bewertung eher ein bisschen runterschrauben. Warum genau, erkläre ich euch vielleicht, indem ich euch einfach den Fall direkt vorstelle. den nächsten Fall. Ja. Und zwar starten wir im Polizeipräsidium und sehen dort Vize-Senatsleiter Kuroda, wie er am Schreibtisch sitzt. Und er beschäftigt sich mit dem Fall Koji Haneda, dem genialen Shogi-Spieler. Wir erinnern uns, Put on Mascara etc. Und auch wohl in der Erinnerung sieht man nochmal, wie er sich mit Rumi Wakasa beschäftigt, als er plötzlich in seinen Gedanken unterbrochen wird von Shiratori, der bei ihm vorbeischaut, um einen Bericht abzugeben. Und Shiratori bemerkt dabei, dass der Vize-Senatsleiter ein wenig müde aussieht und ob nicht mal ein Urlaub etwas wäre. Es habe ein neuer Campingplatz aufgemacht. Und ja, das hat er von Conan gehört, der dort das Wochenende verbringt. Und Kuroda klingt interessiert. Und als dann Shiratori bemerkt, dass er nicht wie sonst mit dem Professor dorthin fahren, sondern mit der Grundschullehrerin, ist er ein bisschen verwundert und fragt Grundschullehrerin, wer ist das? Und ja, es handelt sich um Rumi Wakasa. Und ja, Shiratori selbst hatte keine Zeit, dem beizuwohnen mit Kobayashi. Und deswegen lässt er dann die Broschüre zu dem Campingplatz auf seinem Schreibtisch. Und Kuroda bemerkt suffisant, ja, dass der Camping eigentlich nicht so sein Ding ist. Oder ja. Und dann springen wir ein bisschen im Ort zum Campingplatz und sehen die Detective Boys, also Conan, Ai, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, wie sie mit Rumi Wakasa zusammen ihr Zelt aufbauen. Und ja, währenddessen macht sich Conan ein wenig Gedanken über Rumi Wakasa und ihm fallen so die ganzen Sachen auf, die wir aus den vorherigen Bänden, falls ihr euch erinnert, Lasse hatte einige davon schon angesprochen in den vorherigen Podcasts und sowas. Zum Beispiel mit der Quittung aus dem Supermarkt, aus dem Fall mit der weißen Hand oder dem Tigerbild, aber auch, wo sie die Leiche im Keller gefunden haben von der Scheune. Da macht sich Conan so seine Gedanken darüber und bemerkt, dass dieser Ausflug, dieser Campingausflug auch wohl kein gewöhnlicher Campingausflug werden wird. Und plötzlich stellen die Detective Boys eine Bemerkung auf, dass da drüben jemand ist, der sei wie Conan. Und der Hintergrund ist der, dass sie mit ihren Fingern Zahlen anzeigen. Und wir erinnern uns aus vielleicht den vorherigen Fällen, ich weiß nicht, war das Band 91 oder so, wo das schon mal eine Rolle gespielt hatte, dass die Japaner und die Europäer anders zählen. Die einen mit dem Zeigefinger und Mittelfinger und die anderen, die Europäer, benutzen wohl noch unseren Daumen mit dazu. Allerdings sind das keine Europäer und der Grund, warum sie so zählen, ist wohl, weil sie alle zusammen Basketball spielen an der Universität, sind also alle Mitglieder des Basketballclubs, die auch am Campen sind und zusammen kochen. Und ja, in dieser Gruppe scheint es, wie das so ist, wenn man, wenn die Detective Boys auf neue Leute treffen, einige Spannungen zu geben. Und ja, auch Rumi Wakasa verhält sich währenddessen ein wenig verdächtig. Und ja, einer aus der Gruppe separiert sich, hat ein bisschen Streit angefangen und begibt sich in sein Zelt zurück. Und währenddessen sehen wir ein anderes Zelt, das daneben liegt, und ein Schatten, der hier heraus schaut. Und ja, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung und die Detective Boys haben sich mit dieser Gruppe angefreundet und sie essen zusammen. Und einer der Gruppe von dem Basketballclub fehlt jedoch und ist in seinem Zelt. Die einzelnen anderen Mitglieder des Basketballclubs gehen jeder zu seinem Zelt. Und ja, nachdem sie fertig gegessen haben, bemerkt Ai, dass irgendwas ein wenig verbrannt riecht und tatsächlich erschreckend, ganz plötzlicherweise steht das Zelt, in dem sich das eine Clubmitglied aufgehalten hat, vollkommen in Flammen. Und sie versuchen das Zelt schnell zu löschen, aber derjenige ist wohl schon völlig verbrannt. Und Mitsuhiko und Genta überlegen sich, naja, vielleicht hat ja jemand was mitbekommen und fragen beim Nachbarszelt. Und da kommt niemand Geringeres raus als Kuroda, der dort in diesem Zelt gewesen ist. Und ja, Kuroda und Rumi Wakasa treffen aufeinander Und wie das ausgeht, das müsst ihr am besten selber lesen. Und ja, so viel zum Inhalt. Und um zur Bewertung zu kommen, muss ich sagen, dass der Fall halt einfach noch ein Ticken besser ist als der vorherige, meiner Meinung nach. Und ja, Bewertung 5 von 5 Zelten. Ja, wir haben hier ein super Spannungsverhältnis. Es werden einige Sachen aus vorherigen Bänden angesprochen, die sehr plotrelevant sind. Ich glaube, das ist so ziemlich die Stärke aus diesem Band. Der Trick selbst fand ich auch gut. Vielleicht jetzt nicht überragend, aber dass der Plot so vorangetrieben wurde und diese zwei Charaktere, die aufeinandertreffen, fand ich in allem überragend und 5 von 5 Zelten. Und der andere Fall davor war halt auch sehr gut, aber der hier ist halt nochmal ein Ticken besser. Deswegen, wie gesagt, 5 von 5. Aber wie seht ihr das?
Ja, ich würde mich dir ganz klar anschließen. Also ich vergebe auch hier noch einmal 5 von 5 Kniebeugen, weil ja, mir hat der Fall einfach wahnsinnig gut gefallen. Also genau erklären weiß ich gar nicht, ob ich es so begründen kann, aber ich fand allein dieses Aufeinandertreffen von Rumi und Kuroda so spannungsgeladen und seltsam, weil ja Rumi auch immer noch als Rumpfverdächtige zählen könnte und Kuroda aber irgendwie auch und ja, beide zusammen irgendwie ist Rumi sehr geschockt, als sie dann den Kuroda sieht und ja, scheint auch irgendwie ein bisschen neben sich zu stehen und ja, Kuroda war ja am Anfang auch so ein bisschen von dem Fall abgelenkt, also wir haben diesen Aspekt der mysteriösen Hauptstory sehr schön, ja, dann. Ja, im Prinzip ja, ist das irgendwie so auch das Hauptargument, diese Situation zwischen den beiden. Ja, der Fall und der Trick an sich, das war eigentlich auch ganz interessant und auch den netten Hinweis dann an die Kinder quasi, dass man nicht mit Feuer spielen sollte, das fand ich sehr schön. Und ja, dann halt auch ja, interessant dann halt auch noch die eine Szene, ja, wie gesagt, wie schon angesprochen, mit Rumi, wo eventuell was mit ihrem Auge sein könnte, wo ich gedacht habe, das wird noch irgendwie aufgeklärt, aber irgendwie doch nicht, oder ich habe es irgendwie überlesen, aber ich dachte, da kommt noch irgendwie was, dass es erklärt wird, warum sie in der einen Sache so reagiert hat. Aber naja, hat dann ja der Spannung nichts abgenommen. Ja, auch dann am Ende die Situation, wo Klein Ayumi dann mal wieder etwas in Bedrängnis gerät und dann, ja, also, ja, ich kann gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe eigentlich
Ja.
schon alles gesagt. Wie gesagt, es ist einfach für mich so ein Gefühl, dass es, was diesen Fall so unfassbar toll macht und ja, vielleicht haben ja die anderen noch ein bisschen mehr zu sagen, was mich ein klein wenig irritiert hat. Ich dachte irgendwie, da wäre beim Druck was schiefgelaufen. Das war die Stelle, die Johannes schon angesprochen hatte, als Ei feststellt, dass irgendwas verbrannt riecht. Dachte ich, ihr Gesicht sieht da irgendwie so ein bisschen druckerschwärzmäßig aus, als wenn das nicht sauber gedruckt wurde. Aber beim zweiten Gedanken kam mir dann, das wird bestimmt dieser verbrannte Qualm sein, um
Ja.
das so ein bisschen zu verdeutlichen. Von daher war der Band an der Stelle halt nicht fehlbedruckt, wie man das bei manchen Sachen kennt, zum Beispiel die Haare mit den weißen Punkten. Aber gut, ja, wie gesagt, ich habe, denke ich, genug gesagt. Hört euch an, was die anderen zu sagen haben.
Wolltest du gerade darauf anspielen, dass es bei früheren Bänden immer mal bei schwarzen Bereichen immer mal etwa einige weiße Flecken
Ja,
gab? Das
genau
gibt's ja
das.
auch nicht mehr, fällt mir jetzt gerade auf. Das haben wir ja auch schon seit einigen Bänden nicht mehr, oder irre ich da? Das ist mir länger nicht aufgefallen. Finde ich auch gut, dass das nicht mehr da ist. Ja, ansonsten zum Fall an sich ist natürlich, wie ihr schon gesagt habt, grandios. Da kann man gar nicht anderes sagen. Es wirkt wie ein banaler Campingausflug, ist aber kein banaler Campingausflug, sondern ist einfach die Spannung in Person. Dass hier zwei Charaktere aufeinandertreffen, die halt wirklich für die Haupthandlung momentan sehr relevant sind, ist super. Man merkt auch die ganze Zeit diese düstere Stimmung, die am Tatort herrscht. Dann, dass mein Lieblingspolizist, Kommissar Yuminaga, mit vor Ort ist, den wir auch vom Fall mit dem roten Pferd schon kennen. Hat mir sehr gut gefallen, dass er mal wieder einen Auftritt hat. War ja auch schon ein bisschen her. Das letzte Mal war ja einer der Anfangsfälle von Subaru Okia, wenn ich mich nicht täusche.
Das Debüt, ja.
Der Fall mit dem Rolls-Royce, der explodiert ist.
Ja, genau. Das müsste Band 61 oder so gewesen sein. Da um die Ecke ist ja schon wirklich Ewigkeiten her. Also für mich geht's auch nicht anders. Ich muss hier 5 von 5 Currys vergeben. Anders geht's nicht. Wirklich grandioser Fall. Müsst ihr lesen. Sollte man nicht verpasst haben.
Wohl einer der spannendsten Campingausflüge, wenn nicht sogar der spannendste Campingausflug, ja, der Detective Boys.
Nee, also die Detective Boys Campingfälle sind ja eigentlich immer relativ groß und wichtig. Wenn wir uns mal erinnern, zum Beispiel das Ganze mit Shinichis erster Rückkehr beim Theaterstück hat ja auch mit einem Campingausflug angefangen, zum Beispiel. Oder auch als wir zum ersten Mal etwas über Elena Miyano erfahren haben, war auch ein Campingausflug. Oder das Blaue Schloss, wo Haibara für 2 Kapitel lang quasi die Protagonistin. Es war auch ein Campingausflug.
Oder die Büchse.
Mehr Campingausflüge.
Büchse der Pandora mit der Telefonnummer des Bosses. Ja, stimmt schon.
Ah, stimmt.
Aber, ja, aber das, der Fall ist auch. Ich würde ihn auf jeden Fall in die Top 3 stecken von der Spannung. Aber bitte, ich wollte dich nicht bei deiner Bewertung unterbrechen lassen.
Nö, Philipp hat mir jetzt gerade auch schon den Yuminaga noch weggenommen. Die wollte ich nämlich auch unbedingt noch ansprechen, weil der super toll ist. Und ich finde seine Dynamik mit Con auch immer noch toll. Und 5 von 5. Gehe ich alles mit.
Gut, dann machen wir weiter mit dem letzten Fall, den ich euch heute vorstellen werde. Da taucht ja unter anderem auch der Charakter auf, den wir vorher schon im Schlüsselloch hinten auf dem Band sahen. Es geht nämlich um die beliebte Sportart Kendo, zumindest in Japan. In Deutschland habe ich davon noch nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich zugeben. Wir sind in der Tokio Sporthalle beim Kendo Frühjahrsturnier, wo gerade einige Duelle stattfinden. Unter anderem ist Heiji Hattori mit dabei von der Kaiho-Oberschule, wie er hier genannt wird, direkt in einem Duell und gewinnt dort. Kazuha ist auch mit dabei, ebenso Ran und Conan, die begeistert zuschauen, wie Heiji hier alle zersäbelt und nach gewinnt. Es soll jetzt in den nächsten Partien, er zieht ins Halbfinale ein und ist ganz ehrgeizig, dass er auch das Finale gewinnen kann. Und dann, wenn er das Finale gewonnen hat, dann wisst ihr alle, was passieren wird. Er wird Kazuha die Liebe gestehen. Vielleicht auch nicht, das will ich mal hier noch nicht spoilern. Beziehungsweise ist in dem Band auch gar nicht drin, denn die Auflösung kommt erst in Band 94. Aber ich erzähle euch gerne, was noch weiteres passiert. Nämlich bevor das Halbfinale losgeht, gibt es eine kurze Unterbrechung, die natürlich dazu genutzt wird, etwas zu essen und so weiter und so fort. Heiji sagt, er möchte noch ein bisschen trainieren. Ja, genau, wir sehen auch wieder Momiji mit ihrem Butler, der jetzt auch endlich bekannt ist, umherfahren und ja, sie müssen ja auch irgendwie auftreten, ne? So ist das ja. Genau, dann sehen wir einen Kendo-Richter, der etwas Magenmedikament zu sich nimmt und während er das tut, abseits hinten irgendwo auf dem Gelände nahe den Toiletten, kommt eine Person in Kendo-Ausrüstung auf ihn zu, den er auch nicht wirklich erkennen kann. Und ja, die Person in dem Kendo-Outfit, die säbelt ihn mit, sagt man säbeln, kendot ihn mit einem Schlag um. Keine Ahnung, wie man das nennt. Er sticht ihn jedenfalls oder
schlitzt
ihn auf. Genau, mit einem Schlag. Was auch noch wichtig wird später für die Ermittlungen, denn das muss dann ja entsprechend ein guter Kendoka, wie sagt man zu
dem? Kendo-Kämpfer.
Kendo-Kämpfer sein. Genau, direkt neben dem Tatort, wo der eine Mann, der Richter, umgebracht wird, sitzt ein älterer Herr, der leider schon seit einigen Jahren blind ist und demnach den Täter nicht gesehen hat, dafür aber ein paar Geräusche gehört hat. Später kommen dann, also kurz darauf, wenige Minuten später oder Sekunden auch, kommen dann Ran und Conan vorbei und sehen das Opfer eben dort sitzen und auch den, naja, Zeugen, es ist, ja, sagt man dazu Zeuge, ja?
Ja, schon, ne?
Ja, hat zwar nichts gesehen, aber was gehört, was von Relevanz ist für die Ermittlung, genau. Ja, und sagt, dass der Täter in Richtung der Toiletten gegangen ist, die dort ja in der Nähe sind. Und ja, dann kommt die Polizei an den Tatort, nämlich Takagi und Sato. Ich glaube, Megure diesmal gar nicht. Takagi und Sato, und schauen dort in den Toiletten nach und sie finden dort, oh Wunder, 3 Verdächtige, eine Frau und 2 Männer. Und hinter der Toilette ist tatsächlich die Kendo-Rüstung blutverschmiert, aber die 3 Verdächtigen sind alle lupenrein, wie man so schön sagt, und haben keine Spuren dran an sich. Ja, wichtig für den Fall ist noch, dass auch Soshi Okita, eine Rolle spielt, ebenfalls Kendo-Kämpfer, der dort im Halbfinale des Turniers oder im Finale auf Heiji treffen wird. Auf jeden Fall nimmt er auch am Turnier teil und möchte sich unbedingt mit Heiji messen. Ja, genau, macht sich dann auch ein bisschen an ran, wird aber von Heiji entsprechend noch gestoppt. Ja, wie das Duell zwischen Heiji und Soshi Okita ausgeht und wer denn der Täter ist, das erzähle ich euch nicht, denn ich weiß es auch noch gar nicht. Es wird entsprechend auch erst in Band 94 aufgelöst, hatte ich ja schon gesagt. Soweit der letzte Fall des Bandes, der entsprechend im nächsten Band aufgeklärt wird. Also ich finde den Fall an sich ganz interessant, weil auch mal wieder ein bisschen auf andere Aspekte, die ja in Detective Conan in letzter Zeit recht kurz gekommen sind, Stichwort Kendo oder allgemein Sport. Ich weiß nicht, wann es den letzten Fall gab, wo es um Sport allgemein ging oder beziehungsweise um Kendo. Das ist ja schon eine Ewigkeit her, nehme ich zumindest an. Mir ist jetzt nichts bekannt. Lasse wüsste da bestimmt etwas. Oder das ist auch für ihn schon zu lange her. Ja, jedenfalls finde ich das sehr schön, dass das hier ist mit dem mit Soshi Okita. Finde ich ein bisschen überflüssig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und was mir auch nicht ganz so gut fällt, ist, dass der Fall bisschen in die Länge gestreckt wirkt durch diese ausufernden Kendo-Duelle. Erinnert mich ein bisschen an den London-Fall mit dem Tennis, wo es ja auch zig Schlagwechsel gab oder Ballwechsel und einfach nur ja, Zeit geschunden wurde, möchte ich gar nicht sagen, aber hier ist es ja nicht so stark. Man hätte es vielleicht auch in 3 Kapiteln abschließen können, wobei ich nicht weiß, was im 4. Kapitel noch kommt. Ja, demnach abwarten, aber ich finde es momentan ganz durchwachsen, würde hier 3 von 5 Kendo-Stäben, Kendo-Stäben. Schwerter. Ja, ihr merkt, ich habe keine Ahnung vom Kendo. Wie sagt man, Olli?
Schwerter, Kendo-Schwerter.
Kendo-Schwerter, gut.
Bambus-Schwerter haben wir.
Ja gut, die gebe ich dann, 3 von 5.
Ich weiß gar nicht, also so viele Kendo-Szenen gibt es ja eigentlich gar nicht, im Prinzip nur am Anfang. Also von daher finde ich eigentlich nicht, dass der Fall zu lang ist. Vier Kapitel für so einen normalen Fall sind eigentlich relativ Standard. Passiert auch relativ häufig. In Band 90 hatten wir das ja auch mit der Bühne des Verrats zum Beispiel. Das ist eigentlich so eine Standardlänge, deswegen weiß ich nicht, warum das hier zu lang sein sollte. Wir haben ja vor allem auch noch die Besonderheit, dass wir nicht nur die 3 Verdächtigen haben, sondern auch noch mit einem zusätzlichen Zeugen dazu haben. Allgemein, also ich würde dem Fall 4 von 5 Kendo Dogi geben. Es gibt einige Szenen, die ich richtig... Also die Szene, wo der Täter in der Kendo-Rüstung, wo man sein Gesicht nicht sieht, den Richter sich annähert und die dann mit so einem Schlag abmurkst und dann da steht, mit Blut überspritzt, auf die Leiche guckt und dann den Mann anguckt, sich so bedrohlich vor dem blinden Mann aufbaut und so auf ihn herabsieht und dann doch weggeht, weil er entscheidet, okay, der ist blind, das macht nichts. Und so, die fand ich atmosphärisch richtig, richtig gut, die Szene. Die hat mir richtig gut gefallen. Ja, Heiji ist nett in diesem Fall. Soshi Okita ist ein richtiger Depp, was gut ist, weil, naja, er ist ein blöder Kendo-Kämpfer, der halt nicht klug ist. Und viele Leute haben befürchtet, oh nein, er sieht aus wie Shinichi, der ist doch bestimmt auch Detektiv. Natürlich Leute, die keine Ahnung haben. Aber Soshi Okita kommt in diesem Fall gut rüber, finde ich. Auch wie er dann, zum Beispiel auch, wo er den einen Schiedsrichter, der vielleicht so zugeht, dann mit dem Schwert so abblockt an der Wand in die Enge treibt und sagt, nee, hier ist ein Mord begangen worden und so. Wie er gleich flirtet, das fand ich alles toll. Sato kommt mal wieder vor und darf das heißblütige Jugendduell von Heiji und Okita, stellt sich einfach dazwischen und sagt so, Jungs, ganz ehrlich, lass mal. Fand ich gut.
Ja. Möchtest du vielleicht noch den einen oder anderen Zuhörer aufklären, woher man Soshi Okita denn überhaupt kennt, warum der aufgetreten ist?
Ja, ist ja ein bisschen... Und den anderen Typ da auch?
Ja. Naja, Soshi Okita kennt man ja unter anderem aus Detective Conan. Ja. Wo er schon mal aufgetreten ist. Und sonst ist er eine Figur aus Kusho Aoyamas Serie Yaiba, die zwischen 1988 und 1993 erschienen ist. Dort ist er in 3 Kapiteln aufgetreten. Er ist ein extrem guter Schwertkämpfer, wie gesagt. Und, na gut, in Yaiba ist er halt. In Yaiba ist halt eine Fantasy-Serie, ne? Da ist er, kann er quasi den Wind mit seinen Klingen benutzen. Sehr toll. Takeshi Onimaru, auf den Ran kurz trifft, der sehr unhöflich ist und sie ihr nicht mal, nachdem sie hingefallen ist, nicht mal hier Hochhilfe anbietet, ist auch ein Charakter aus Yaiba. Er ist der Hauptantagonist. Er ist ursprünglich nur ein Kendo-Kämpfer an der Schule, wo Yaiba ist, und wird dann später von einem Dämon besessen und herrscht von einer fliegenden Festung aus über Japan, indem er das Parlament Gedanken kontrolliert. Ihr wisst doch, dass es Sony gibt in Detective Conan, das ist immer Oni.
Ja.
Ja.
Und das ist eben auch eine Anspielung auf Yaiba, denn nachdem Onimaru eben Japan übernommen hat, kommen eben alle Produkte von der Firma Oni, was dann ja auch mit Onimaru, und das ist Dämon, und Oni von Sony ist dann nur Oni. Das ist dann quasi darauf auch, das ist also quasi so ein Ding, was Aoyama schon seit Yaiba benutzt und daher seinen Ursprung hat zum Beispiel. Ja. Onimaru hat denselben Synchronsprecher wie Heiji, das heißt, Horikawa, wenn dieser Fall umgesetzt wird, darf doppelt ran und doppelt abkassieren. Sehr nett. Die Yaiba-Anspielung hat Philipp ja gesagt, dass das ziemlich überflüssig und blöd ist, aber ich find's eigentlich sehr schön, und ich finde, das muss man Gosho Aoyama auch gönnen, dass dieser Fall ist rausgekommen, als er sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat, und dass er da hier so ein paar sehr, also ich meine, Onimarus Cameo ist hier sehr zurückhaltend. Okita kam schon mal vor, hatte da ein kleines Cameo, und jetzt hier so ein bisschen größeres Cameo bekommt. Finde ich, das kann man Aoyama schon mal gönnen. Und es nimmt ja auch nicht wirklich was weg von dem Fall.
Ja, da würde ich mich anschließen. Das hat er, denke ich, ganz gut eingebaut. Für ein Crossover, da 4 Kapitel. Also für mich wirkt es nicht so gestreckt, wie das vielleicht bei Philipp, wie er es empfunden hatte. Also ich fand, das war eigentlich eine gute Länge und macht Spaß und Neugierde, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, der Fall ist ja nicht abgeschlossen. Aber bislang hat er mir sehr gut gefallen, und Lass hatte ja schon diese Szene angesprochen am Anfang mit der Rüstung. Das war eigentlich, fing super gut an. Und ja, Okita ist auch gut eingebunden worden. Deswegen würde ich da auch 4 von 5 Kendo-Schwertern schon geben. Und natürlich unter Vorbehalt, je nachdem, wie es weitergeht im nächsten Band.
Ja, das finde ich sehr gut, dass du unter Vorbehalt gesagt hast. Genauso ist es bei mir auch. Ich warte ja eigentlich immer bis zum Ende des Kapitels, bevor ich eine Bewertung ausspreche. Hier muss ich nun aber mal auch eine vorläufige Bewertung schon geben, weil im nächsten Cast werde ich das bestimmt alles nicht mehr wissen, was wir gerade ausführlich gehört haben. Ja, also ich fand den Fall auch ja sehr gut, muss ich sagen. Also mir hat diese... Auch dieses Kendo-Gekämpfe in der Halle, diesem Verfolgen der Kämpfe irgendwie. Ich fand das eigentlich eher spannend, muss ich sagen. Auch wenn sich die Bilder nicht bewegt haben. Aber ich hatte mir so die Atmosphäre dabei vorgestellt und wie sie da jubeln und so. Deswegen, ja, fand ich das eigentlich recht gut, wie das so dargestellt wurde. Und ja, dann auch die Tat an sich quasi, dass da... Ja, der Täter quasi, gut, er tötet halt diesen Schiedsrichter, das ist nicht so schön, aber dass er halt dann diesen, ich wollte Augenzeugen sagen, aber es geht diesen Ohrenzeugen, dann erst sieht und denkt, überlegt, ja, den bringe ich auch noch um, weil der ist Zeuge, und dann lässt er ihn aber trotzdem am Leben, finde ich irgendwie gewagt, weil er kann ja trotzdem was gehört haben und irgendwie zur Aufklärung beitragen, also... Den Aspekt finde ich sehr interessant. Und ja, dann auch die Begegnung zwischen Okita und Heiji, wie die beiden da mit ihren Schwertern dann stehen. Und dann, ich vermute mal, irgendwie vielleicht irgendeine Filmszene oder sowas zitieren da. Heiji mit seinen, als wir uns vor 100 Jahren getroffen haben oder so. Das fand ich, klang sehr nach irgendeinem japanischen Film oder so. Also... kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, dann eben auch die Szene, wie das Ganze dann so sich entwickelt, auch mit Sato, was Lasse schon gesagt hatte, fand ich, ja, wie gesagt, Okita in diesem Fall sehr schön, dass er auftritt. Eher überflüssig finde ich da dann die Momiji und ihren Butler, sowie den Charakter halt aus dem Schlüsselloch, den kennt man ja, wie gesagt, als einfacher Conan-Leser überhaupt nicht, aber gut, das sei Aoyama dann halt mal gegönnt, dass er eben gern diesen Charakter da einbauen wollte. Und ich denke mal, wenn ich Yaiba gelesen oder gesehen hätte, dann wäre das vielleicht auch anders, aber so als einfacher deutscher Leser, der mit dem Punkt nichts zu tun hat, da denkt man dann, wieso kommt eigentlich so ein unwichtiger Charakter ins Schlüsselloch? Wären meine Gedanken in dem Moment gewesen.
Wir hatten ja noch nie nutzlose Charaktere in den Schlüssellöchern.
Hat wir nicht.
Nein.
Ja, gut, aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Ganze quasi weitergehen wird und ja, auch was dann aus den finalen Kämpfen wird und was aus Heiji und Kasor vielleicht noch wird und so. Bin ich sehr gespannt drauf. Freuen wir uns auf den nächsten Band. Aber ja, wie gesagt, hatte ich schon eine Bewertung gesagt. Ich sag's einfach nochmal. Ich vergebe vorläufig 4 von 5 Ohrenzeugen.
Ja gut, dann haben wir am Ende des Bandes auch noch ein Detektivlexikon und da weiß Olli auch wieder ein bisschen was dazu.
Gut, dann gehen wir mal zum Detektivlexikon. Das kann man wunderbar lesen. Da wird diesmal Richard Castle vorgestellt und ja, das ist eine Fernsehserie. Diesmal, ja, sozusagen diesmal kein Roman, sondern eine ja, TV-Serie, die in Japan lief. Und ja, dieser Richard, das ist eigentlich ein Kriminalbuchautor, der allerdings durch irgendwelche Fälle mal ja, bei der New York Police Department da als Berater fungiert hat und ja, seitdem kommt er halt irgendwie immer mit bei der Polizei, wird irgendwie hinzugezogen, weil ihm halt oft Dinge auffallen, die die Polizei übersieht. Und ja, außerdem hat er halt als berühmter Autor noch exzellente Verbindungen, halt in hohe Kreise und dadurch gelingt es ihm halt oft, der Polizei tatkräftig zu helfen. Dann erwähnt er halt auch noch die Polizistin, die ihm sozusagen begleitet, mit der er sich anfangs überhaupt nicht versteht, dass dann aber irgendwann die beiden, ja, sich besser verstehen. Und ja, deswegen sagt Aoyama, dass er ganz süchtig nach dieser Fernsehserie ist. Und außerdem erwähnt er noch was Nettes aus der japanischen Synchronsprecherszene, und zwar, dass halt der Beckett von auch der Synchronsprecherin von Inspektor Sator aus der Conan-Serie gesprochen wird.
Was in Deutschland wird Beckett übrigens von Victoria Sturm synchronisiert. Also
ah, sehr gut.
Treffen wir auch in Deutschland eine bekannte Stimme.
Interessant. Ja, dann könnte man sich ja die Serie hier sogar auch ansehen. Ich wusste gar nicht, dass wir die auch haben.
Ja, doch, die
sehr
kann,
gut.
Kann ich nur empfehlen. Hab sie komplett geschaut. Und es gibt sogar Bücher dazu. Also die sind dann wohl, ich weiß nicht, ob die müssen danach erst veröffentlicht worden sein, unter diesem Pseudonym. Also man hat...
Ja, währenddessen.
Genau.
Also das ist ja so, Castle, am Anfang von der Serie wird er hinzugezogen, weil ein Mord passiert, der auf einem Mord in seinem Buch basiert ist. Also der Täter hat das nachgestellt. Und danach sagt Castle halt, der gerade seine Buchreihe beendet hat, eine alte, ey, die Polizistin Beckett hier, die finde ich richtig toll. Und dann zeckt er sich beim New York Police Department so rein, indem er seine Beziehung zum Bürgermeister nutzt und schreibt dann quasi Romane über sie als Inspiration. Diese Romane, die es innerhalb der Serie gibt, gibt es auch im Echt, die dann irgendein Ghostwriter unter eben Richard Castle geschrieben hat, was ich auch sehr schön finde. Ich kann die Serie auch nur empfehlen. Das ist ja tatsächlich mal endlich mal eine Sache, die man das Detektivlexikon nachvollziehen kann. Weil Castle kennt man ja hier auch in Deutschland vielleicht relativ gut, lief hier auch im Free-TV und so. Ja, ich kann die Serie auch nur empfehlen. Nach der 5. Staffel wird's jetzt merklich bergab und man merkt so, okay, langsam könnte es auch enden, aber die ersten 5 sind bedenkenloser Spaß, Krimi-Spaß.
Ja, gut. Ansonsten haben wir im Band hinter dem Detektivlexikon noch ein bisschen Werbung zur Detektiv Conan Special Romance Edition, Kaito Kid Treasured Edition, Girls und Panzer ist mit dabei, was haben wir hier noch? Danganronpa, The Animation, UQ Holder und das Stoppschild, also wieder viel, viel Gedöns hinten, um das mal so zu sagen. Naja, aber wir sind dann durch mit dem kompletten Band 93 und geben noch ein abschließendes Fazit. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde den Band insgesamt sehr gelungen, auch wenn man so beim komplett Rundumblick vielleicht bemängeln könnte, dass Heiji vorne, Heiji hinten ist ein bisschen schnelle Abfolge. Aber die Fälle dazwischen, ein sehr starker Fall mit Eri und ein sehr starker Fall zur Haupthandlung, also insgesamt 2 starke Fälle, die unabhängig von, also komplett in eine andere Richtung gehen. Und das finde ich einfach grandios. Der Fall vorne und hinten sind ja auch nicht wirklich schlecht, das möchte ich hier nochmal betonen. Also an sich kann man den Band auf jeden Fall lesen, anhand des Kuroda Wakasa Falls sollte man Haupthandlung bezogen auf jeden Fall mit dabei bleiben. Es ist viel mit den Romanzen passiert. Also ich denke, für jeden ist hier was gegeben. Kann ich wie alle anderen Bände vorher, nee, wie viele Bände empfehlen. Ja, insgesamt würde ich hier bei 4 von 5 ja, Bänden bleiben.
Ja, 5 von 5 fürs Gesamtpaket kaufen.
Da schließe ich mich an. Also, ja, wie gesagt, ihr habt eben in, ja, knapp 50 Minuten gehört, was sozusagen für mich in diesem Band alles hervorgehoben ist an herausragenden Stellen. Also kann man meiner Meinung nach absolut nichts mit falsch machen. Deswegen vergebe ich auch hier 5 von 5 Tokyo Tower.
Ja, und der Band lohnt sich meiner Meinung nach schon wegen dem Campingfall, auch wenn alle anderen Fälle schlecht gewesen wären, aber sind sie Gott sei Dank nicht. Also wir haben hier wirklich starke Fälle drin. Kann natürlich so ein bisschen als Kritikpunkt einwerfen, dass wir mitten mit einem Fall einsteigen, der halt in Band 92 noch nicht beendet worden ist, wenn man das denn als Kritikpunkt sehen möchte. Ja, das tut halt so ein bisschen Lesefluss-Abbruch und dass der Fall halt nicht beendet ist, der letzte. Naja, sei es drum, dafür sind die Fälle halt echt stark und ich würde 5 von 5 ja, Tokyo Tower vergeben. Und klare Kaufempfehlung.
Man hätte den letzten Fall ja beenden können, aber na gut, dann lesen wir ihn im nächsten Band. Ist immer ein bisschen schade, wenn nur 2 komplette Fälle mit dabei sind und vorn und hinten so ein halber. Aber ich meine, wir sammeln ja die gesamte Serie, von daher tut das dem Ganzen ja keinen Abbruch. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das geht ja im September weiter mit Band 94. Zuvor noch im Juli Karate und Orchideen, der Ran-Sonderband, der noch kommt. Ja, genau, wie gesagt, kauft euch den Band gerne auch über unseren Amazon-Link. Genau, ansonsten sind wir heute durch mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Eindrücke und vielleicht entscheidet euch jetzt auch dazu, den Band zu kaufen oder, falls ihr ihn schon gelesen habt, ihn nochmal zu lesen. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Verweise auf unser Wiki, conninwiki.org, unser Forum, conninforum.org, unseren Newsblog, conninnews.org, twitter.com/conninnews. facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews, youtube.com/conninnews und ihr könnt auch gerne unserem Discord-Server beitreten unter conninnews.org/discord könnt ihr den erreichen. Der Conincast ist auch auf iTunes zu finden, da könnt ihr uns kostenlos abonnieren und einfach Conincast oder Conincast eingeben, da findet ihr uns. Ich hoffe, das waren alle Verweise, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, hört gerne wieder rein.
Jo, macht's gut, viel Spaß beim Lesen des neuen Bandes.